Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Also bei meiner Familie, da gibt's meistens Rollbraten mit Rosmarinkartoffeln, ganz viel italienische Antipasti und zum Nachtisch immer was Kuchenmäßiges oder so.
Das weiß ich deshalb nicht, weil ich arbeite Silvester.
Kommt drauf an, mit welchen Leuten ich feiere und dann gibt's entweder Raclette oder Fondue oder ich weiß es nicht. Ist unterschiedlich.
An Silvester werde ich immer eingeladen und deswegen gibt es bei mir gar nichts.
Leberkäse, Kartoffelsalat und Würstchen.
Manchmal auch Weißwurst und Sauerkraut.
Raclette.
Was essen Sie denn immer zu Silvester?
Zu Silvester essen wir, eigentlich machen wir so Fingerfood.
Raclette.
Meistens eigentlich nur Chips und Cola und vielleicht ein Sekt oder so, aber großartig was essen tun wir gar nicht.
Ganz schön unterschiedlich, was die Tübinger so zu Silvester essen, oder? Was Sie gerade gehört haben, war eine Umfrage von Mikro-Europa-Reporterin Marlene Haug, die für uns die Tübinger nach ihrem diesjährigen Silvesteressen befragt hat. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserer Dezemberausgabe von Mikro-Europa mit dem Thema Essen. Jetzt, nach Weihnachten, hat ja jeder schon das eine oder andere Plätzchen zu viel gegessen. Diese fiesen Schleckereien, die ganz bald auf den Hüften sitzen, hat Rebecca Wahl glosiert. Was das Essengehen für Blinde sein muss, hat Svetlana Magasova beim Besuch eines Dunkelrestaurants erfahren und über die gängigen Essensmythen klärt uns Elisa Schwarz auf. Ich bin Felicitas Schneider, hallo!
Hat er mir erzählt, wie scheußlich alles ist. Wir haben geredet und gesessen fast die ganze Nacht. Am Ende hat er mir erzählt, wie man Platten macht. Ich hab sozusagen mit Marky Schmidt die Nacht verbracht.
Auf so eine Pizza hätte ich jetzt auch Lust. Mit so richtig viel Käse, der einem an den Fingern kleben bleibt. Und deswegen ist sie vermutlich auch weltweit beliebt. Inwieweit die Zubereitung von Speisen und selbst unser Geschmack von der Kultur und Tradition bestimmt werden, hat Mikro-Europa-Reporterin Revan Hassan Ahmed bei einem Gespräch mit Roland Hardenberg, Professor für Ethnologie an der Universität Tübingen, herausgefunden.
Herr Professor Roland Hardenberg, können Sie uns erklären, inwieweit unsere Essgewohnheiten, sei es von der Speisenzubereitung oder unserem Geschmack von der Kultur, bestimmt werden?
Ethnologen als auch Soziologen antworten darauf meistens, dass wir die Zubereitung von Speisen, die Art und Weise, wie wir speisen und was wir essen, bereits als Kinder erlernen, dass wir diese Dinge nicht selbst immer wieder neu erfinden, sondern diejenigen imitieren, die unsere Vorbilder sind, unsere Eltern, unsere Verwandten, die Menschen um uns herum. Das heißt, wir gehen davon aus, wir werden in unsere Essgewohnheiten sozialisiert im Laufe unserer Kindheit. Wir entwickeln natürlich auch unsere eigenen Geschmäcker. Wir sind nicht alle gleich. Dennoch gibt es auch einige Wissenschaftler und Theoretiker, wie zum Beispiel Pierre Bourdieu, die sagen, dass auch unser Geschmack im Wesentlichen durch unser gesellschaftliches Sein bestimmt wird. Bourdieu hat ein Buch geschrieben, das heißt Die feinen Unterschiede. Und da zeigt er, dass Menschen je nach Klassenzugehörigkeit einen eigenen Geschmack entwickeln. Und seine These ist, dass je höher man in einer sozialen Klasse ist, desto weniger funktional ist der eigene Geschmack.
Claude Lévi-Strauss hat dazu auch ein Modell entwickelt, das kulinarische Dreieck. Was genau wollte er mit seinem Modell eigentlich darstellen oder veranschaulichen?
Lévi-Strauss geht davon aus, dass das menschliche Denken immer in Oppositionen funktioniert. Wir teilen die Dinge in dieser Welt ein, indem wir sagen, das eine ist oben, das andere ist unten, das eine ist groß, das andere ist klein. Und entsprechend meint er, dass auch unser menschlicher Umgang mit Nahrung nach bestimmten Oppositionspaaren funktioniert. Diese Oppositionspaare, diese Gegensätze lösen sich laut Lévi-Strauss immer in ein Dreieck. Entsprechend, sagt Lévi-Strauss, sind auch unsere Zubereitungsformen in ein Dreieck einzuteilen. Das, die grundlegende Opposition, das wichtigste Gegensatzpaar, ist das zwischen dem Rohen und dem Zubereiteten. Also eine Nahrung, die unverändert ist und eine Nahrung, die verändert ist. Innerhalb der veränderten Nahrung sieht er wieder einen Gegensatz zwischen dem, was durch Menschen verändert wurde, zum Beispiel gekocht wurde, gegart wurde, und dem, was durch natürliche Prozesse sich verändert hat, etwas, das zum Beispiel verfault, verwest ist. Das kulinarische Dreieck besteht also für ihn aus dem Rohen, dem völlig Unveränderten, dem Gegarten, das ist das, was von Menschen verändert ist, und dem Verfaulten. Und er sagt nun, alle Prozesse der Zubereitung, zum Beispiel des Röstens, des Kochens mit Wasser, lassen sich in solch ein Dreieck einordnen. Und er behauptet, dass, dass dies weltweit anzuwenden ist.
Ja? Ein weiterer Gedanke ist immer, dass in bestimmten Gesellschaften gewisse Speisen verboten sind.
Ja.
Welche Konzepte und Gedanken stecken da dahinter? Mhm. Also nach welchen Regeln erfolgt diese Tabuisierung von gewissen Speisen?
Mhm. Ethnologen würden sagen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, warum Speisen tabuisiert sind. Eine Antwort ist, dass bestimmte Nahrungsmittel, Pflanzen, aber auch Tiere als heilig angesehen werden. Sie stehen dem Sakralen sehr nahe und wenn man sie essen würde, wäre das ein Vergehen an den soziokosmischen Kräften. Die zweite Überlegung wäre, dass bestimmte Nahrungsmittel als besonders unrein oder dreckig in einem bestimmten Kontext gelten, dass man sich vor ihnen ekelt, weil sie den eigenen Nahrungsvorstellungen so völlig zuwiderlaufen.
Essen aus ethnologischer Sicht, ein Beitrag von Revan Hassan Ahmed im Gespräch mit Roland Hardenberg, Professor für Ethnologie in Tübingen. Und jetzt, wo ich weiß, dass die Kultur einen gewissen Einfluss auf das Essen hat, wird mir erst bewusst, wie krass man sich daneben benehmen kann. Tischmanieren sind ja angeblich auch von Land zu Land verschieden. In welche Fettnäpfchen man in asiatischen Ländern treten kann und wie sich die Tischsitten dort unterscheiden, darüber hat Mikro-Europa-Reporterin Susanne Matarak mit Janti Hölzchen und Heribert Beckmann gesprochen. Zudem erzählte Milena Otte, Studentin der Sinologie unserer Reporterin, etwas über ihre Erfahrungen.
Wie benehmen sich Europäer in Asien daneben? Was können wir eigentlich für Fehler machen? Janti Hölzchen hat sich auf religiöse Ressourcen in Zentral- und Südasien spezialisiert und weiß deshalb genau, was in Japan zu den No-Gos zählt.
So ein ganz typischer Fehler ist, dass man mit den Stäbchen während des Essens irgendwie groß rumfuchtelt und auf andere Leute zeigt. Aber ganz, ganz schlimm, was man sehr häufig sieht und wo wirklich jeder Japaner zusammenzuckt, ist, wenn man die Stäbchen in die Reisschale, in den Reis reinsteckt oder in zum Beispiel den Sushi reinsteckt. Das erinnert nämlich vor allem bei der Reisschale an die Räucherstäbchen, die bei Gräbern in Ascheschälchen reingesteckt werden. Und daher sollte man das nicht machen.
In diesem Fall stehen nicht nur den Japanern, sondern auch den Chinesen die Haare zu Berge. Was man in China außerdem mit den Stäbchen nicht machen sollte, weiß Studentin Milena Otte.
Also besonders bei dem Fleisch in China wird das halt nicht alles so filetiert wie hier. Man hat das ganze Hühnchen vor sich, also als Koch, und hackt es dann mit den ganzen Knochen und so. Das heißt, da sind ganz viele Knochen und Knorpel und sowas drin. Und das beim Essen schluckt man natürlich nicht runter, sondern spuckt das auf den Tisch. Und dadurch sieht der Tisch nach dem Essen auch immer aus wie Sau. Und deswegen gilt der Tisch halt so als dreckig. Und dann soll man die Stäbchen halt nicht auf den Tisch legen, sondern man legt sie dann über das Reishähnchen.
In Indien isst man zwar nicht mit Stäbchen, aber auch nicht mit Besteck. Heribert Beckmann beschäftigt sich mit biologischen Ressourcen in Südindien und kennt sich deshalb aus.
Mit der linken Hand das Essen zu berühren, generell mit der linken Hand zu essen, ist überhaupt nicht gern gesehen, weil eben die linke Hand traditionell für, ja, sagen wir mal, Reinigungszwecke verwendet wird. Weshalb das sehr, sehr unhöflich ist. Also das ist auch in vielen anderen Ländern in Asien so. Die linke Hand sollte oft nicht auf dem Tisch sein oder eben nicht in das Essen berühren. Ich habe das zum Beispiel auch dann mitbekommen, wie dann eben, also man ganz spezifisch mit diesen drei Fingern und dem Daumen dann das Essen eben mit der Hand isst und auch das Brot so abreißt.
Doch nicht nur was und wie gegessen wird, unterscheidet sich im asiatischen Raum, sondern auch welche Geräusche wo beim Essen angebracht sind. Jantje Hölzchen klärt auf.
Zum Beispiel, wenn man Nudeln, Suppen isst oder generell Suppen, dann darf man ruhig schlürfen. Das ist oftmals, glaube ich, für uns Europäer befremdlich, wenn wir entweder in Japan sind oder Japaner hier in Deutschland antreffen und die dann anfangen, ihre Suppe laut zu schlürfen. Und das Schlürfen, das unterstützt eigentlich, dass die Suppe nicht so heiß ist. Und zum anderen ist es auch der Ausdruck dessen, dass es sehr gut schmeckt. Allerdings darf man das nicht mit anderen Speisen machen. Und Schmatzen, Rülpsen, das geht in Japan gar nicht. Auch zum Beispiel Naseputzen am Tisch, das geht gar nicht. Hingegen in China ist es eher so, dass gerade Schmatzen laut Essen, Rülpsen eigentlich gar kein Problem ist. Und auch gerade das Schmatzen wiederum Ausdruck dessen ist, dass das Essen auch sehr gut schmeckt.
Das ist mir auch mal passiert, dass ich eben gefragt wurde, ob mir das Essen nicht schmeckt, weil ich so leise gegessen habe. Und da musste ich erstmal lang und breit erklären, dass das bei uns eben so ist, dass man keine Geräusche machen darf.
Bei all den Unterschieden gibt es aber auch Ähnlichkeiten. Das gemeinsame Essen spielt in Indien, Japan und China, wie bei uns, eine wichtige Rolle. Doch Milena Otte weiß, auch hier gilt der kleine, aber feine Unterschied.
Wenn jetzt zum Beispiel Freunde oder eine Familie zusammen isst, dann ist es nicht so, dass jeder seinen Teller hat, wo ganz viel drauf ist, sondern jeder bekommt eine kleine Schale, wo Reis drin ist. Und dann gibt es auf dem Tisch, das ist meistens ein runder Tisch, ganz viele verschiedene Gerichte. Meistens, also wenn es jetzt zum Beispiel 7 Personen sind, dann gibt es mindestens 7 verschiedene Gerichte oder halt meistens auch 8 oder 9. Und da nimmt man sich dann halt immer so ein ganz bisschen, also so ein Happen, was man im Mund steckt. Und wenn man jetzt mit Leuten essen geht, die man gerade erst kennengelernt hat und die einen zum Essen einladen, sollte man auch nie alles aufessen, weil sonst halt es rüberkommt, dass man nicht satt geworden ist. Und wenn was übrig bleibt, ist man halt so voll, dass man nicht mehr weiter, also dass man nicht alles aufessen kann.
Beim gemeinsamen Speisen gibt es also viele Dinge, die man beachten sollte. Sogar die Sitzordnung ist in Japan von Bedeutung. Dazu noch einmal Jantje Hölzchen.
Meistens ist es so, dass auch generell der Hausherr oder der Vater oder Mann des Hauses am Kopf des Tisches sitzt. Also gerade bei größeren Essen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Gast da ist oder sowas, dann sind das meistens längere Tische und der Hausherr oder Gastgeber sitzt eben am Kopf des Tisches und der Ehrengast oder dann die nächste höhere Person in der Hierarchie sitzt rechts von ihm oder dann eben links von ihm, also weit oben am Tisch.
Auch in Indien spielt es eine Rolle, wer mit wem und wo isst. Hier aber auf eine ganz andere Art und Weise. Verglichen mit Fleischessern gelten Vegetarier als reiner. Deshalb essen sie in Restaurants getrennt von den Nicht-Vegetariern und oft sogar in unterschiedlichen Räumen.
Es ist so, dass über Essen eben oder über bestimmte Arten von Essen Reinheit oder Unreinheit transportiert wird. Dazu muss man sagen, dass eben die Idee vom Kastensystem ein bisschen so ist, dass eben die höher gestellten Kasten, gerade die Brahmanen, eben reiner sind. Und deshalb, also wenn jetzt zum Beispiel ungekochtes Essen von einer unreineren Person zu einer reineren Person gegeben wird, dann sollte die das nicht essen, beziehungsweise sie würde es nicht annehmen, weil es sie verunreinigen würde. Das ist anders, wenn das Essen frittiert wird. Sobald das Essen frittiert ist, ist es oft so, dass es dann eben wieder rein ist.
Das war ein Beitrag von Susanne Matarak über asiatische Esspraktiken. Hui, ich sollte wohl in Zukunft nicht mehr meine Stäbchen in den Reis stecken. Ich will den Mitarbeitern von meinem Lieblingschinesen ja nicht auf die Füße treten.
Micro Europa.
Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Was für Esserfahrungen wohl Austauschstudenten machen und ob Austauschstudenten die Essgewohnheiten ihres Gastlandes mit nach Hause nehmen? Die Mikro-Europa-Reporter Luis Bonaf und Jan-Felix Müller haben es für euch herausgefunden.
Ich heiße Lasse und ich komme aus Norwegen.
Ich bin Daniel und ich war vor einem Jahr in Oslo.
Ich heiße Arthur, komme aus Frankreich. Ich bin hier als Erasmus-Student.
Ich heiße Felix, ich bin in Frankreich geboren und aufgewachsen, bin aber Deutscher und wohne jetzt seit 5 Jahren hier in Deutschland, bin für mein Studium hierher gezogen.
Hallo, ich bin Vera, ich komme aus Tübingen und ich habe letztes Jahr von September bis Juli in Nordspanien in Santander gelebt.
Hallo, ich heiße Lucia, ich komme aus Madrid. Ich bin in Tübingen gekommen, um meinen Erasmus zu machen und ich werde bis Juli bleiben.
Welche Essgewohnheiten haben dich am meisten hier überrascht?
Hier gibt es ein großes Mittagessen und nicht so großes Abendessen.
Dass es wenig dunkles Brot gibt und dass alles süß ist.
Ah ja, es gibt diese Apfelschorle.
Ich habe nie verstanden, wie man so viele Gänge essen kann.
Dass man nicht so richtig frühstückt. Also man trinkt eigentlich nur einen Kaffee und das hat mich mehr überrascht noch, als dass man sehr spät zu Abend isst.
Die Esszeiten.
Was fällt dir jetzt, wo du in Deutschland bist?
Ich habe seit Längen nicht Schöttkakir gegessen.
Französische Wein, Käse und Baguette.
Jamón Serrano und typische Gerichte von Spanien als Cocido.
Was würdest du aus dem Land zurückbringen?
Ich würde gerne Käsespätzle und Laugenbrezel zurückbringen.
Ein ganz dünnes Knäckebrot, das habe ich dort auch. Flatbrød. Besonders lecker waren auch norwegische Waffeln mit norwegischem braunen Käse und Sauerrahm.
Brezel, Apfelschorle, Currywurst, alle verschiedene Würste, weil in Frankreich gibt es nicht.
Die Rillette, das ist so eine Art Brotaufstrich aus weichgekochten Muskelfasern. Das ist ganz fettig, aber ganz lecker, das gibt es ja auch nicht. Und ganz viele Patisserie-Sachen, zum Beispiel Millefeuille oder wie die Eclair au Chocolat.
Fisch und Tortilla, glaube ich. Also Calamares oder auch, es gibt Tintenfisch, den man in so seiner eigenen Soße kocht. Also das ist dann so ganz schwarz. Pulpo a la Gallega heißt das. Und das würde ich, glaube ich, hierher mitbringen, wenn man das mehr mitbringen könnte.
Ich werde Schokolade und Brötchen mitbringen.
Was fällt dir, wenn du zurückkehren wirst?
Kässpätzle oder Knödel oder sowas. Das habe ich nochmal mehr zu schätzen gelernt. Oder deutsches Brot, Brötchen.
Wenn ich zurückkehren würde nach Frankreich, würden mir, glaube ich, Spätzle fehlen. Das kannte ich noch nicht und das habe ich sehr, sehr zu schätzen gelernt.
Kochst du nach dieser Erfahrung immer noch wie früher oder hast du dich an die Gewohnheiten aus dem besuchten Land angepasst?
Ich habe meine Gewohnheiten nicht so viel geändert.
Ich habe mir auch fest vorgenommen, mehr mit Fisch zu kochen, allerdings habe ich das noch nicht umgesetzt.
Ich koche nicht.
Also ich habe mit meinem Vater kochen gelernt, der hat immer sehr international gekocht und sich nach den Produkten der Saison gerichtet. Das mache ich auch. Das Einzige, wie gesagt, dass ich jetzt mittlerweile sehr oft Spätzle esse. Von daher hat sich das geändert, sonst nicht viel.
Ich habe mich an die Gewohnheiten von Deutschland angepasst. Während meines Stundenplans muss ich bevor und früher als in Spanien essen.
Meine Familie und mein Freund sagen, dass ich viel mehr Öl verwende als davor, also viel mehr Olivenöl. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Spanier mit sehr viel Olivenöl kochen. Und ich glaube, ich trinke viel mehr Kaffee, seit ich zurück bin.
Ich liebe Spätzle.
Mit diesem Beitrag haben mir die Mikro-Europa-Reporter Luis Bonaf und Jan-Felix Müller Appetit gemacht. Her mit den kulinarischen Köstlichkeiten. Aber zu viel davon ist ja auch nicht gut, weil dann tritt dieses ekelhafte Völlegefühl ein. Was kann man eigentlich dagegen machen? Also außer weniger zu essen. Unsere Mikro-Europa-Reporterin Marlene Haug hat sich auf der Straße umgehört und nach den besten Tipps der Tübinger gegen das Wohlstandsgefühl während der Feiertage gefragt.
Ich bewege mich sehr viel, also ich mache längere Spaziergänge als normalerweise. Gehe mit dem Hund durch den Wald und arbeite das wieder ab. Also das mache ich ganz aktiv.
Auf dem Sofa liegen, Fernsehen gucken, nichts tun.
Einfach nichts essen am Tag drauf. Das wirkt am besten.
Oder Skifahren gehen.
Kennt ihr es vielleicht an Weihnachten, wenn man so viel isst, hat man so ein bisschen Völlegefühl? Was machen Sie denn da dagegen?
Man kann Fenchel mit Zucker in einem Mörser zerreiben und essen.
Radfahren.
Viel, viel Wasser trinken und dann vielleicht mal kurz fasten, aber dann geht es auch wieder.
Sport. Und einen Schnaps.
Das waren die Tipps der Tübinger gegen das Völlegefühl. Eine Umfrage von Mikro-Europa-Reporterin Marlene Haug. Um dem Völlegefühl vorzubeugen, könnte man ja auch einfach weniger Kalorien zu sich nehmen. Mit veganem Essen soll das ja ganz leicht sein. Die beiden Mikro-Europa-Reporterinnen Iris Hoffmann und Nadine Schmidt haben für uns einen veganen Imbiss getestet.
Currywurst, Schnitzel, Gyros. Was sich nach Fleischgerichten anhört, geht auch vegan. Seit diesem Sommer gibt es in Tübingen den veganen Schnellimbiss Kaswis, der genau solche Gerichte anbietet. Wir waren vor Ort und haben uns umgehört, was die Kunden dazu meinen.
Wir haben sowas noch nie gesehen und wollten mal ausprobieren, ob es überhaupt schmeckt.
Ich habe jetzt gerade diesen Gyros-Teller gegessen, den finde ich recht gut hier.
Sehr gut, aber wie eine Currywurst schmeckt es nicht.
Ich fände es ganz schön, wenn es so mehr Gemüse- und Obstangebote oder so dazu gäbe.
Potenzial zum Ausbau.
Bei Kaswis ist der Name Programm, denn das finnische Wort heißt übersetzt Pflanze. Das Konzept? Rein pflanzliche Mahlzeiten, die bewusst wie Fleischprodukte aussehen und auch so schmecken sollen. Schwer vorstellbar? Mareike Rattay ernährt sich seit 2 Jahren vegan. Nun hat die Schülerin zum ersten Mal die Fleischalternativen bei Kaswis getestet. Was ihr Mittagessen umfasst hat, erzählt sie uns.
Das nennt sich Gyros Box. Das ist mit Reis und Gyros, wahrscheinlich aus Weizeneiweiß, mit Dressing, so eine Art Tzatziki, einfach mit Soja. Milch und ein bisschen Öl und Essig und dann halt ein paar Gurkenscheiben drauf.
Im asiatischen Raum ist es bereits eine jahrhundertealte Tradition, Fleischgerichte mit Weizeneiweiß nachzuahmen. Bei Kaswis knüpft genau diese Tradition an die westliche Imbisskultur an. Am Telefon haben wir mit Irina Vollmer über diese fleischlosen Alternativen und über den veganen Lebensstil gesprochen. Sie studiert Sport, Gesundheit und Freizeit an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und ernährt sich seit 1,5 Jahren vegan.
Dieses Nachahmen von echten Fleischprodukten soll ja in erster Linie für die Leute sein, die sich das nur schwer vorstellen können, auf sowas zu verzichten. Die Gewürze macht ja das aus, was das Fleisch so lecker macht. Und da sind es dann eben auch tolle Gyros-Gewürze, die dann Gyros gut machen und das esse ich schon auch gern. Also es schreckt mich auch nicht ab, wenn irgendwas genauso aussieht wie in echt.
Die veganen Gerichte sollen also helfen, den eigenen Fleischkonsum zu reduzieren, ohne auf das Geschmackserlebnis verzichten zu müssen. Doch wie hat Irina es geschafft, nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf alle anderen tierischen Produkte zu verzichten?
Es hat angefangen mit dem, dass ich halt aufgehört habe, Milch zu konsumieren. Und irgendwann mal habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal so Sojamilch aus. Und dann bin ich eigentlich so komplett umgestiegen, habe das aber so Schritt für Schritt dann gemacht. Also ich habe dann immer nach ein paar Monaten gesagt so, und jetzt reduziere ich das Nächste und habe mir da aber voll Zeit gelassen dafür.
Irina verzichtet hauptsächlich aus ethischen Gründen auf Fleisch. Aber auch gesundheitliche Aspekte spielen für sie eine große Rolle. Nicht nur, dass pflanzliche Fette für den Körper gesünder sind. Veganer nehmen deutlich weniger Kalorien zu sich. Trotzdem ist sich Irina auch der Nachteile bewusst, die ihr Lebensstil mit sich bringt.
Also Nachteile sind die, dass man eben schon auch Zeit investieren muss. Oder wenn man jetzt essen geht, kann man jetzt nicht mehr so spontan, wie man es früher war vielleicht, sagen, boah, gehen wir in das Restaurant da mal rein.
Eine vegane Alternative ist nicht überall gang und gäbe. Gerade für Einsteiger ist es daher eine besondere Herausforderung, sich mit dem neuen Lebensstil vertraut zu machen. Auf welche Produkte sollte ich verzichten und was bleibt dann noch übrig? Diese Frage muss jeder für sich selbst klären. Aber genau das macht den Reiz daran aus.
Das ist voll das Abenteuer, weil man halt eben so viele neue, tolle Sachen entdeckt.
Zum Beispiel hat die 23-Jährige herausgefunden, wie einfach es ist, einen veganen Kuchen zu backen. Dazu nimmt Irina Sojamilch als Ersatz und lässt Eier einfach weg. Klar ist, wer sich vegan ernährt, muss kreativ sein. Für Irina ist das kein Problem. Mit ihrer Freude am Experimentieren hat sie längst Gefallen an ihrer neuen Esskultur gefunden.
Vergammelte
Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Serviert dir ein Bayer schlecht riechende Eier. Leuchten nachts in Sachsen, die Schweine haxen. Dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Sitzt du in Hessen und würgst dich beim Essen? Oder winken in Schwaben aus der Leberwurstschaben? Dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Ja. Verschimmelte Pilze, ich frag mich, wer will sie? Ein völlig verdrecktes Törtchen, wem schmeckt es? Ein mit Asche bestreutes Sandwich, wen freut es? Ein in Fischöl getauchtes Plätzchen, wer braucht es? Dim, 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 dim. Ja, es empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen.
Die Prinzen mit vergammelte Speisen. Kann Essen eigentlich auf dem Transportweg vergammeln? Wenn der besonders lang ist, weil Erdbeeren im Winter von Südafrika nach Deutschland transportiert werden. Und bei dem Transport wird ja auch sehr viel CO2 ausgestoßen. Auf der Schwäbischen Alb, aber nicht nur dort, setzen Köche zunehmend auf regionale Trends. Ein echter Vorreiter ist Simon Tress mit seinem CO2-Restaurant. Hierzu eine Mikro-Europa-Mobil-Reportage von Lukas Schuld.
Ja, wer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen kulinarischen Highlight bei uns im Ländle ist, für den ist diese Adresse ein absolutes Muss. Ich bin für euch ins Bio-Hotel-Restaurant Rose nach Haiingen-Ehestetten auf die Schwäbische Alb gefahren. Und wer jetzt an eine gutbürgerliche Dorfgaststätte denkt, der hat weit gefehlt. Denn die Familie Tress verwöhnt ihre Gäste seit Jahrzehnten mit ganz besonderen Gaumenfreuden. Und ganz besonders freue ich mich auch hier im Allerheiligsten eines jeden Chefskochs zu sein, in der Küche nämlich. Bei mir ist Simon Tress. Herr Tress, Sie sind der Küchenchef hier im Familienbetrieb und verbringen natürlich auch sehr viel Zeit hier in der Küche an Ihrem Arbeitsplatz. Bleibt da überhaupt noch Lust im Privaten am Kochen? Kochen Sie privat gern?
Ja, ich koche sogar sehr gern privat, also wenn ich die Zeit habe.
Sie haben ja in den renommiertesten Restaurants dieser Republik gelernt, gearbeitet. Ich habe gelesen, Sie waren mit Politikern schon auf Reisen, haben fürs Auswärtige Amt gekocht, unter anderem mit Günter Oettinger in Indien. Das stelle ich mir auch ganz lustig vor. Sie sind ja aber trotzdem hier wieder auf die Alp, back to the roots, zu Ihren Wurzeln sozusagen zurückgekehrt. Warum?
Ja, ich sag mal, gerade wie Sie sagen, so die Wurzeln, und die Wurzeln sind einfach bei mir hier. Ich bin geboren hier, ich bin hier groß geworden, ich liebe das Land, ich liebe die Region. Das ist eine Herzenssache, und so ein Familienbetrieb, wir sind ja vier Brüder, zwischen 27 und zwischen 33, die hier gerne einfach auch viel bewegen und viel machen, im Gedanken unseres Großvaters und natürlich unseres Vaters.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Ihre Familie verfolgt seit vielen Jahrzehnten hier eine ganz besondere Philosophie, die vielleicht gar nicht so typisch ist für die Restaurants hier auf der Alp. Was steht da dahinter?
Also ist natürlich so, unser Großvater Johannes Dresenio, der ist 1947 aus dem Elsass gekommen, aus der Kriegsgefangenschaft, und hat sich damals natürlich auch Gedanken gemacht über den biodynamischen Anbau. Vor dem Krieg war ja alles noch normal, da haben wir ja nichts gespritzt und da war einfach nur alles natürlich. Und nach dem Krieg ging es ja los mit Spritzen, die Landwirtschaft muss ja wieder hochkommen und so weiter. Und Opa hat damals gesagt, okay, das macht er nicht. Er macht es genauso wie vor dem Krieg und hat sich damals, 1950, in Darmstadt beim Demeterbund Demeter zertifizieren lassen.
Sie bieten ja was ganz Besonderes an in der Hinsicht, und zwar ein CO2-Menü. Gibt es das noch?
Ja, das gibt es immer.
Da kommt mir so als erstes in Sinn, Kochen mit chemischen Stoffen, so irgendwie Event-Gastronomie mit Trockeneis und vielleicht ein bisschen Flambieren, aber das hat ja mitnichten mit Schaukochen was zu tun, sondern da steht ja was ganz anderes dahinter. Da geht es ja mehr um die Produktionsweise auch ihrer Zutaten, der Nahrungsmittel, oder?
Genau, also im CO2-Menü ist es wirklich so, dass wir sagen, okay, wir schicken Respekt jedem. Das CO2 ist ein bisschen provokativer, aber wie ich schon sage, also Sie machen sich auch darüber Gedanken, was ist ein CO2-Menü? Wenn ihr dir schreibt, es ist ein 50-Kilometer-Menü, dann sagt jeder, okay, das ist ja 50 Kilometer. Aber das CO2-Menü hat wirklich der Gedanke, dass wir im Endeffekt jedem Produkt die Wertschätzung geben. Wir kaufen jetzt nicht für das CO2-Menü andere Produkte ein, sondern das ist alles für uns selbstverständlich. Aber es ist halt wichtig, Gast zu sehen, wie viele Kilometer hat es im Menü. Man muss einen Respekt vor allem haben. Wisst ihr, ich nenne ein Beispiel. Jetzt gehen Sie hin und irgendwo essen Lammrücken mit Alblammrücken mit Blattspinat und Kartoffelspecktaler. Da wisst ihr, dass der Alblammrücken von der Alp kommt. Aber wo kommen die Kartoffelspecktaler her oder wo kommt der Spinat her? Das sind alles so Produkte, die man wertschätzen muss, weil das ist ja wie hier im Team auch so. Ein Chef ist wirklich nur so gut wie sein Team. Und wenn das Salz und Pfeffer nichts ist oder wenn der Speck oder die Kartoffeln nichts sind, dann ist ja der Lammrücken auch nichts. Und deshalb ist bei uns wirklich auf dem CO2-Menü so, dass alle Zutaten aufgelistet werden, wie der Bauer heißt, wie das Produkt heißt, wie die Entfernung ist, wie die Ortschaft heißt, von hier bis zum Produzenten.
Aber dennoch ist es ja so, dass Sie wahrscheinlich nicht ganz alle Zutaten hier aus der Region kriegen können, wenn ich jetzt vielleicht an Gewürze denke. Welche Zutat, welches Produkt hat denn die weiteste Anreise hier in die Rose?
Also ganz offen ist der Pfeffer, das ist klar, der ist erst aus dem Ausland. Aber zum Beispiel das Salz, das kommt aus Göttingen, das ist Luisenhaller Steinsalz. Das kostet mich zwar als Gastronom das Vierfache, was mich normales Salz kostet, aber es ist eine ganz andere Qualität.
Das sind dann so 500 Kilometer.
500 Kilometer. Aber es finde ich nicht schlimm, sondern man steht ja hinter dem Produkt und das sollte man auch. Man soll ja den Kunden nicht irgendwie verwässern und sagen so, okay, das zeige ich jetzt nicht, solche Produkte, aber gerade diese Produkte sind ja spannend zu zeigen, wo sie herkommen.
Ja, Silvester steht vor der Tür. Was empfiehlt der Spitzenkoch unseren Hörern?
Auf jeden Fall ein ruhiges Silvester. Am besten ein Silvester in Ehestetten, das ist sehr ruhig hier oben. Silvester in Ehestetten wird dies Jahr anders sein, wenn wir eine Küchenparty machen. Wir werden unserer Manufaktur ein paar Fingerfoods reichen und dann werden alle Gäste in die Küche kommen und sich von unseren Köchen hier das Filet braten lassen und die Beilagen und das Gemüse und einfach was anderes. Aber natürlich, man kann ja an Silvester natürlich auch einfach mal sagen, man macht einfach wieder was. Ja, zum Jahresausgang nach dem Feiertag einfach mal ein schönes Fondue oder Raclette, finde ich ganz angenehm.
Jemand, der mit so vielen unterschiedlichen Zutaten kocht, mit so vielen zum Teil auch exotischen Gewürzen, aber dann doch sehr bodenständig ist. Was essen Sie am liebsten? Was ist Ihr absolutes Lieblingsgericht? Muss es da immer was Exotisches sein oder greifen Sie dann doch auch schon jetzt zum viel zitierten Zwiebelrostbraten mal gern?
Nee, also ich muss echt sagen, was ich sehr, sehr gerne esse, wenn ich die Zeit kriege, jetzt meine Oma, die auch nochmal Wirtschaft, und die macht dann den besten Wurstsalat der Welt. Das ist kein Witz, das ist der absolute Burner.
Ja, wenn euch so wie mir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft, dann schaut doch einfach mal hier in Ehestetten in der Rose vorbei. Die Familie Dress hat nämlich noch viel mehr zu bieten, wie wir gerade gehört haben, als eine hervorragende Küche. Mehr Infos gibt's auch im Netz unter www.dressgastronomie.de. Ein Besuch lohnt sich immer. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Appetit, sage Dankeschön an Simon Dress. Und damit gehen wir zurück ins Studio nach Tübingen.
Lukas Schult hat für uns das CO2-Restaurant Rose in Ehestetten auf der Schwäbischen Alb ausprobiert. Aber wo wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit sind, was passiert eigentlich mit den ganzen abgelaufenen Lebensmitteln, dem Müll der Supermärkte? Im Supermarkt werden die weggeschmissen und dann? Dazu hört ihr jetzt einen Beitrag von Lisa Pickel.
Was Containern ist, wissen die meisten. Man geht nach Ladenschluss zu den Mülltonnen der Supermärkte. Dort sucht man dann nach noch gut erhaltenen und essbaren Lebensmitteln, die man dann mit nach Hause nimmt. In Deutschland werden jährlich ungefähr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Sie kommen in die Tonne, Müll sind sie deswegen aber noch lange nicht. Vieles, was in den Containern landet, ist eigentlich noch essbar. Aus diesem Grund machen sich immer mehr Menschen erst nach dem Ladenschluss zu den Supermärkten auf, um sich Lebensmittel zu besorgen. Zwei davon, Lilly und Melina, haben mir von ihren nächtlichen Streifzügen erzählt. Lilly ist schon seit mehreren Jahren aktiv dabei.
Angefangen habe ich damit eigentlich schon irgendwie 2009, so im dritten Semester ungefähr.
Auch Melina ist schon seit über einem Jahr dabei, aber eher unregelmäßig. Wie oft beide losziehen, hängt davon ab, ob sie andere finden, die Lust haben, mitzumachen.
Immer nur, wenn sich irgendwie eine Gruppe zusammenfindet, die mitmacht, weil alleine ist das total langweilig.
Der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche, wie Melina erzählt.
Wir treffen uns in der Nähe von dem Ort, wo wir containern wollen, von dem Supermarkt, und gehen dann da in den Hinterhof. Und dann schaut halt einer, dass niemand kommt, und die anderen beiden schauen einfach in die Mülltonnen rein, ob sich was finden lässt.
Lilly hat sogar Spaß dabei.
Ja, es hat schon, ist schon ein gewisser Nervenkitzel dabei. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. So. Du machst die Mülltonne auf und findest lauter tolle Sachen.
Die rechtliche Lage ist in Deutschland schwierig. Das bloße Entnehmen von Müll aus Containern ist nicht illegal. Schwierig wird es, wenn die Container in eingezäunten Höfen stehen. Denn dann muss man ein fremdes Grundstück betreten, um zu den Containern zu gelangen. Das kann als Hausfriedensbruch gelten und ist illegal. Trotzdem sind Strafanzeigen wegen Containern in Deutschland sehr selten. Oft sind selbst die Supermarktmitarbeiter tolerant. Lilly hat bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Probleme hatten wir noch nicht. Beim Rewe in der Weststadt kam schon mal dann eine Frau um die Ecke und hat gefragt, was wir da machen, und hat gesagt, wir sollen mal lieber weggehen. Also die hat da irgendwie gearbeitet, und ja, die hat aber eigentlich auch nur uns aufgefordert, da wegzugehen, und wir haben gesagt, ja, okay.
Auch bei Melina ist bisher immer alles ohne Probleme abgelaufen. Auch ihr Umfeld reagiert durchweg positiv darauf, wenn sie davon erzählt, dass sie Containern war.
Viele, die ich kenne, finden es gut. Das liegt halt vermutlich auch im Freundeskreis dann. Und ja, manche auch ein bisschen überrascht, aber ich habe jetzt noch niemanden gehört, der es jetzt schlimm fand oder wirklich eklig.
Auch Lilly bekommt viel positive Rückmeldung zu ihrem Hobby. Ein paar sind natürlich trotzdem noch skeptisch.
Manche Leute sind ein bisschen skeptisch, ob das gesund und hygienisch ist.
Aber Lilly hat da keine Bedenken, da die Lebensmittel erst gewaschen und dann gekocht werden. Was die jungen Schatzsucher am Ende des Tages in ihrem Rucksack mit nach Hause nehmen, ist immer unterschiedlich.
Joghurt, oder manchmal werden zum Beispiel Tomatenmark oder Nudeln einfach aus dem Sortiment genommen und weggeschmissen. Bananen sind manchmal drin.
Und ganz manchmal ist auch der ganz große Coup dabei.
Wir hatten schon mal eine halbe Tonne voll mit Mohrenköpfen und solche Sachen. Das ist dann einfach super.
Lisa Pickel über das Containern. Übrigens, wer sich fürs Containern entscheidet, sollte das am besten im Winter tun, weil die Kälte die Lebensmittel nicht so schnell verderben lässt.
Ich lebe unerhört solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben, und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich grad Geburtstag, oh, diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade zentner schwer. Da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel für 20 Pfennig mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung, die war groß. Denn ich gewann durch deinen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger
Und wenn man diesen Mann dann hat, dann hat man ein erstes Rendezvous. Dieses führt einen oft ins Restaurant. Eine ganz neue Erfahrung dabei ist ein Dunkelrestaurant. Mikro-Europa-Reporterin Svetlana Magasova hat's ausprobiert.
Ich war mal in so einem Dunkelrestaurant und gerade als Sehender ist es echt eine krasse Erfahrung, weil ja die Lichter fehlen und du siehst einfach nicht, was du isst. Und das war echt neu für mich. Für mich war es zum Beispiel auch sehr schwierig, einfach nur das Wasserglas zu finden.
Ich sitze gerade neben Petra Schneider, dem Vorstand des Dunkelrestaurants Aussicht Stuttgart. Hallo Frau Schneider und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Interview genommen haben. Sie sind vollblind und arbeiten neben Ihrer Tätigkeit als Vorstand auch als Servicekraft in dem Dunkelrestaurant. Was kann man sich denn eigentlich unter so einem Dunkelrestaurant vorstellen?
Das Konzept eines Dunkelrestaurants ist einfach, die Menschen, also sehende Menschen, zu sensibilisieren, was Behinderung bedeuten kann. Und jetzt in dem Fall Dunkelrestaurant ist es also für den Bereich Blinde und Sehbehinderte gedacht. Also was es eben heißt, seinen Alltag im Grunde genommen ohne Licht zu gestalten.
Du kommst da halt rein und wirst in eine total neue Situation reingeworfen auch irgendwo. Wären die Servicekräfte nicht dabei gewesen, hätte ich nicht mal meinen Platz gefunden.
Bring sie an ihren Tisch, setze meine Gäste hin. Jeder Tisch wird dann im Grunde genommen von der Küche aufgerufen, dass man jetzt sein Essen holen darf. Ja, dann fangen wir eben an mit der Vorspeise. Dann zieht man sich etwas zurück und lässt die Gäste essen. Und dann kommt der Hauptgang. Und zwischendrin hat man eben auch Zeit für Gespräche, weil es kommen ja auch Fragen. Wenn irgendwas ist, dass sie einfach ihren Kellner rufen können. Dass man immer in Rufweite ist, ist ganz wichtig. Ich stelle immer wieder fest, dass die Gäste, also ich glaube einfach, dass sie auch langsamer essen.
Man nimmt einfach das Essen und die Gespräche viel, viel intensiver wahr. Also was drumherum abläuft und was man schmeckt, auch was man ja mit den restlichen Sinnen halt wahrnimmt.
Ich habe, wenn ich jetzt so esse, ich weiß natürlich, wie sich ein Pommes frites anfühlt. Also ich meine, man hat es ja schon mal mit den Fingern angefasst. Ich habe ja die Zunge und die Zunge kann das ja auch erfühlen, wie sich das so anfühlt. Und eigentlich, ja, geht es nur über den Tast und über den Geruchssinn.
Es war so ein Perspektivenwechsel. Man wurde quasi gezwungen, das Ganze aus deren Perspektive wahrzunehmen. Also von Leuten, die halt dieses Handicap haben. Großen Respekt an diese Menschen, die damit problemlos klarkommen. Echt, also Hut ab.
Ich fände es schon einfach wichtig, wenn sie aus so einem Abend rausziehen, dass man mit Menschen, die anders sind als andere, eben sensibler umgeht und vielleicht auch Hilfe anbietet, zum Beispiel im Alltag oder so. Dass man einfach keine Berührungsängste hat vor Menschen, die eben in Anführungsstrichen anders sind.
Ein Beitrag übers Dunkelrestaurant von Svetlana Magasova. Ob Popeye der Matrose seine Olivia wohl ins Dunkelrestaurant ausgeführt hätte? Der war ja die letzte Hoffnung für Eltern, ihren Kleinen den verhassten Spinat schmackhaft zu machen. Denn früher dachte man, Spinat enthalte ganz viel Eisen. Und überhaupt, es gibt viele Essensmythen. Mikro-Europa-Reporterin Maike Krütt hat sich bei den Tübingern erkundigt.
Cola und Salzstangen helfen bei Durchfall.
Ich weiß nicht, aber meine Mama hat es mir immer gegeben.
Boah. Das ist so ein Klassiker, aber.
Das macht Mutter immer, ne? Die sagt immer hier Cola und Salzstangen.
Ja, ja.
Ich glaube, ja. Also hat gewirkt immer.
I don't think that Coke might be good in any situation, because Coke is just a very unhealthy thing to drink. Maybe salt sticks can help, but not Coke.
Zu viel Bier verursacht einen Bierbauch.
Ja, es heißt ja immer, zwei Bier ist auch ein Schnitzel.
Ich kann es mir vorstellen, dass es einen Bierbauch verursacht. Da sind ja auch Kalorien drin und nicht gerade wenig. Das heißt, wenn ich viel Bier trinke, dann habe ich auch viel Kalorien. Und ja, dann kommt der Bauch.
Habe ich mal gehört, dass der Bierbauch an sich eher ein Mythos ist.
Ja, das kommt von vielen Essen, was man gleichzeitig tut. Oder danach anschließend.
In der Tiefkühltruhe sind Lebensmittel unendlich haltbar.
Ich würde sagen, im großen Teil ja, erstmal. Vielleicht würde es von der Qualität nachlassen, von Geschmacksstoffen und allem. Aber haltbar wird es bleiben, denke ich.
Laut Erfahrung eher nicht.
Länger, aber nicht unendlich.
There's no light in the refrigerator. Yeah, I think the light is important for the food.
The freezer, it slows down the degeneration, but it doesn't stop it.
Abendsessen macht dick.
Oh, da hab ich verschiedene Sachen gehört.
Ja, ist logisch, weil man, wenn man liegt und wenn man dann quasi im Schlafmodus ist,
verbrennst du weniger Kalorien.
Verbrennst du viel weniger, weil der Körper ja alle Aktivitäten runterfährt, ne?
Kohlenhydrate abends machen dick.
Wobei das letztens habe ich gesehen, wurde es widerlegt.
Ja?
Es kommt einfach auf den gesamten Haushalt am Tag drauf an.
Ein warmes Bier hilft gegen Erkältung.
Ich weiß nur, dass Bier gut für die Haare ist. Ich weiß nicht, ob es gegen Erkältung hilft. Aber ich habe es schon oft gehört und noch nie probiert.
Ja, das sagt man halt so. Wenn man halt wer trinkst ein warmes Bier.
A warm beer cannot help. I can drink warm beer, so I don't know if it helps.
Maybe, but I don't think so.
I can't. Warm beer.
Must be terrible.
Cold beer would help more.
Ich sag Mumpitz.
Wieso sollte es?
Ich habe das mal ausprobiert und das stimmt, aber ich hatte es so als Glühbier mit so Früchten drin und so und es war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Waren es dann vielleicht die Früchte?
Wahrscheinlich.
Lakritze macht Männer impotent.
I hope not, but However, I'm not gonna eat it ever again. And I tried it like one time and I hated it. So.
Das glaube ich nicht.
Ich hoffe einfach mal nicht.
Ich auch. Aber ich glaube nicht, weil sonst würden wir das wissen.
Ja, da hätte mich hoffentlich schon jemand drauf aufmerksam gemacht, genau, wenn das so wäre.
Das meine ich damit, genau.
Ja, die berühmte Lakritze. Was sagen denn die Experten dazu? Elisa Schwarz sprach mit Dr. Gabi Hauberschwenk vom Ernährungstherapiezentrum in Tübingen. Wie entstehen solche Mythen?
Ich glaube, es liegt daran, dass der Mensch gerne an gute Botschaften glaubt. Vor allem, wenn diese Botschaften, wie hier aus etwas gedacht Ungesundem, wie der weißen Zucker, etwas angeblich Gesundes macht, wie der braune Zucker. Das ist, glaube ich, was die Menschen gerne hören. Und oft ist es auch so, dass dazu diese Mythen mit einer logischen Erklärung hinterlegt werden, was es einem leicht macht, die zu glauben. Ein anderes Beispiel wäre, wer hohe Cholesterinwerte hat. Da ist es doch relativ logisch, dass der cholesterinarm essen sollte. Es ist aber ein Mythos. Es gilt nicht für alle Leute. Lässt sich aber leicht verstehen.
Was sollte man eigentlich machen, wenn man Cholesterinprobleme hat?
Ja, das ist so leicht nicht zu sagen. Wenn wir erhöhte Cholesterinwerte haben, kann das ganz verschiedene Ursachen haben. Und daran entrankt sich ja auch der Streit immer, ob Butter oder Margarine bei hohen Cholesterinwerten. Nun ist es so, dass man weiß, es gibt hohe Cholesterinwerte. Da ist es angezeigt, dass man cholesterinarm ist, das ist aber die geringere Anzahl an Erkrankungen im Fettstoffwechsel.
Butter oder Margarine, was sagen Sie denn als Ernährungswissenschaftler?
Das kann man so nicht sagen. Das kommt drauf an, wo der Defekt im Fettstoffwechsel liegt.
Und wenn ich jetzt gar keinen Defekt habe, sondern mich so als Normalbürger vorm Kühlregal stehe und denke, naja, eigentlich ist ja Margarine angeblich gesünder, fettarmer.
Es gibt, glaube ich, für mein Gefühl kein Lebensmittel, was per se gesund oder schlecht ist. Es macht immer die Dosis aus. Also zum Beispiel, wenn Sie eine fleischfressende Pflanze sind, also immer viel Wurst und Fleisch essen, dann wäre es sinnvoll, eine Margarine aufs Brot zu tun, um die ungesättigten Fettsäuren zu kriegen. Wenn Sie aber Vegetarier sind und wenig tierische Fette essen, dann können Sie problemlos Butter essen. Also so mag ich überhaupt kein Lebensmittel bewerten, als gut oder als schlecht.
Das heißt, ein Vegetarier lebt nicht zwangsweise ungesünder?
Nein, wenn das richtig macht, nicht.
Es gibt ja so eine kleine Erzählung, die überliefert wurde, dass im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner eine besondere Parole aufgestellt haben, nämlich Strong to finish, cause they ate their spinach. Und interessant ist, dass zu dieser Zeit eigentlich schon die Legende vom Spinat als ja, sogenannte Nährstoffkavallerie gegen Eisenmangel schon widerlegt war. Also ein Wissenschaftler, das vielleicht im Hintergrund, hatte bei der Erstellung einer Nährstofftabelle eine Kommastelle falsch eingetragen. Da ist jetzt die Frage, wieso hielt sich der Mythos vom hohen Eisengehalt über so viele Generationen, also eigentlich bis heute, wo er doch schon vor 100 Jahren entzaubert wurde?
Also ich glaube, wenn es irgendeine Aussage mal bis zur Volksmeinung gebracht hat, ist es extrem schwer, das wieder runter zu widerlegen, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse erscheinen in den Fachzeitschriften, aber nicht in der Umgangspresse, ganz selten. Wobei ich glaube, dass das Mythos vom Spinat in der Regel in der Zwischenzeit jetzt geklärt ist. Aber es dauert halt lang.
Es sind ja auch viele Mythen, die sich irgendwie immun gemacht haben gegen die wissenschaftliche Widerlegung. Also jetzt nicht nur das mit dem Spinat, sondern auch, dass beispielsweise Schokolade glücklich macht und sowas.
Naja, da steckt ja immer ein kleines Körnchen Wahrheit dahinter. Was sagt ein Mythos? Mythos ist ja ein Glaube letztendlich. Der Rest wird voll dazu gedichtet. Bei der Schokolade weiß man, dass es Serotonin enthält. Das ist ein Transmitter, der einfach im Hirn für Glücklichsein angedockt ist. Klar, Schokolade enthält Serotonin, aber andere Sachen enthalten auch Serotonin. Aber bei der Schokolade hat man es besonders gern, weil man Grund hat, die dann zu essen.
Wenn ich da nochmal dran denke, also eigentlich kann ein Mythos doch auch zur gesunden Ernährung anregen. Also selbst wenn Spinat eben keinen hohen Eisengehalt enthält, ist es, soviel ich weiß, sehr Vitamin A-haltig.
Ich tue mich extrem schwer mit dem Begriff eines gesunden Lebensmittels. Auch Spinat kann ungesund sein. Also wir hatten das hier in der Praxis schon, eine Patientin, die immense Mengen an Karotten gegessen hat, weil Karotten ja so gesund sind, und hinterher hatte sie eine Hypervitaminose A. Mit Paracelsus geredet, die Dosis macht das Gift.
Und nachher spricht Elisa Schwarz mit Ernährungswissenschaftlerin Dr. Gabi Hauberschwenk über den Mythos, Bio ist gesünder.
Wenn ich heute also zurückdenk, den jenen schwarzen Tag, wo mich ganz eine liebe Frau zum Essen eingeladen hat, hab den ganzen Tag gehungert, damit es mir gescheit schmeckt, und jetzt sitze ich vor meinem Teller und hab das Gefühl, dass ich verreck. Ich komm rein und sie fragt, magst du das dunkel oder rot? Ich freu groß in der Mitte, weil es viel besser schmeckt als so. Und ich hab mich nur so gefreut, wie es mir den Teller zu übertragt. Und jetzt sitze ich vor demselben und hab das Gefühl, mich trifft der Schlag. Ein Wirschingsteig flackt drauf mit Krähenfutter garniert. Ein Erbsensaft zum Saufen, dass die vom Anschauen schon friert. Als Nachspeise haben wir Hofer, der ist gut für die Zehn. Und als Höhepunkt gibt's der Obst mit Malz, Kaffee. Obst was schmeckt, fragt's, aber logisch, sag ich, und pass auf, dass ich nicht kotz. Wer das Essen hier denkt, dass ich gar so gut koch. Und vor allem ist das gesünder, da merkt man nur, dass es schmeckt. Sie kauft bloß noch im Bioladen heut rund am Eck. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, gestern hab ich's wieder gesehen. Schon vor beiden hat's mich gerührt und hab mich angelacht ohne Zehn. Gib mir die Hand eine Bratzen wie ein Klodeckel so groß. Ich hab's Gefühl, ich häng im Schraubstock und das Luder lasst nicht los. Die Moral von der Geschichte, Leute, ich muss einfach sagen: Lehmer gesund, Lehmer teuer, kauft man alles im Biolohn. Alles, was teuer ist, ist gut, alles, was gut ist, muss her. Ist dasselbe Scheiß wie der andere, bloß von dem fressen wir mehr.
Hans Söllner mit Lehmer gesund. Und um gesund zu bleiben, geben die Deutschen 7 Milliarden Euro im Jahr für Bio-Lebensmittel aus. Aber ist Bio wirklich gesünder? Gabi Hauber-Schwenk vom Ernährungstherapiezentrum in Tübingen nochmal.
Fakt ist, dass wenn Bio-Lebensmittel, vor allem wenn sie regional erzeugt und saisonal passend gegessen werden, die Umwelt weniger belasten. Also das spricht eindeutig für die Bio-Lebensmittel. Oder wenn wir das Bio-Fleisch nehmen, wenn wir das von Tieren aus artgerechter Haltung haben, die Auslauf haben, ist sicherlich die Fleischqualität eine bessere. Aber ob sie generell gesünder sind als konventionell, das mag ich so nicht sagen. Ich meine, wir haben überall schwarze Schafe.
Das heißt, auch hier lässt sich wieder nicht pauschalisieren, nee, Bio ist gleich gesünder.
So ist es.
Ja, gerade wenn man auch im Supermarkt dann vor dem Kühlregal beispielsweise steht, dann werben bestimmte Joghurtprodukte dafür, dass sie das Immunsystem stärken. Kinderschokolade enthält Milch und ist deshalb gut für die Knochen. Oder Capri-Sonne, was ja eigentlich aus viel Zucker besteht, enthält viel Vitamin C und trägt deshalb auch zur Stärkung des Immunsystems bei. Kann man hier sagen, dass eigentlich Unternehmen diese Mythen nutzen, um den Absatz zu steigern?
Ja, da bin ich überzeugt davon. Ich glaube nämlich zum Beispiel, dass das Lob auf die Kinderschokolade wegen dem hohen Milchanteil wieder aus dem gleichen Argument herrührt, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Da mögen die Großeltern den Enkeln eine Schokolade schenken. Jemand sagt, Schokolade ist ungesund, dann kaufe ich doch die Kinderschokolade. Da ist viel Milch drin, es ist genauso viel Zucker drin. Und dann tue ich was Gutes. Sowas hört man gerne. Und ich denke, das nützen die Firmen als Verkaufsargumente.
Die Zeit hat im November darüber berichtet, dass immer mehr Menschen glauben, an einer Lebensmittelunverträglichkeit zu leiden. Also bereits schon viele Kinder von ihren Eltern in den Kindergarten spezielle Mahlzeiten mitbekommen, wo eben Laktose frei ist und die Kinder schon stolz erzählen, sie dürfen das nicht essen, weil es eben schädlich für sie ist. Das ist fast schon eine Art Hysterie, die hier stattfindet.
Ja, das sehe ich auch so, und deshalb kann ich eigentlich immer nur dafür appellieren, wenn ich einen diätetischen Eingriff vornehme, sprich irgendwas weglasse, dass ich das immer nur mache aufgrund einer sauberen Diagnostik und nicht einfach so mal versuchsweise gucken, ob es besser geht.
Ja. Inwieweit spielt denn da die Psyche und der Placebo-Effekt eine Rolle?
Also ich glaube, dass beim Essen die Psyche immer eine wichtige Rolle spielt. Machen wir ein Beispiel. Essen Sie zum Beispiel ein Päckchen Gummibärchen, haben Sie in der Regel danach ein schlechtes Gewissen, weil es ja per se was Schlechtes ist, was Sie gegessen haben, und es geht Ihnen in der Folge nicht gut. Essen Sie einen schönen Gemüseeintopf, haben Sie hinterher das Gefühl, sich was Gutes getan zu haben, und fühlen sich wohl. Also das ist schon die zwei Beispiele, zwischen denen man sich hin und her drehen kann. Das Essen ist hier bei uns nicht mehr nur die physiologische Zufuhr von Nährstoffen, sondern ist unendlich stark emotional besetzt.
Ja, in unserer heutigen Zeit kann man eigentlich sagen, ist die Lebensmittelforschung sehr detailliert und die Entstehung von Mythen, so denkt man, ist eigentlich kaum noch möglich. Halten Sie es dennoch für denkbar, dass zum Beispiel in 10 Jahren, also ernährungsbasierte Gewissheiten von heute als Mythen entlarvt werden?
Ja, das glaube ich schon, weil speziell hier in der westlichen Gesellschaft passiert ja im Moment Folgendes. Wenn in der Forschung irgendein Lebensmittelinhaltsstoff, sei es zum Beispiel ein Vitamin oder ein Spurenelement, für irgendwas für gut befunden wird, wird es sofort in irgendwelche Pillen gepackt und als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt geschmissen und munter geschluckt. In der Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass Patienten mit 10erlei Nahrungsergänzungsmittel kommen, diese alle schlucken und wenn wir die zusammen addieren, haben sie zum Beispiel beim Vitamin A eine absolute Überdosierung drin, weil es halt so viele verschiedene Präparate sind. Und dann das Rad wieder zurückzudrehen, ist natürlich sehr schwierig. Also müssen wir warten, was in 10 Jahren die Forschung bringt. Und vielleicht müssen wir dann wieder irgendwelche Mythen entzaubern.
Das war Mikroeuropa-Reporterin Elisa Schwarz über Mythen auf dem Esstisch. Kein Mythos ist leider, dass der Gang auf die Waage immer viel Überwindung kostet. Die Weihnachtspfunde sind aber lange nicht so schlimm, wie die Diätindustrie es uns einredet. Die meisten Schlankheitswunder sind sowieso mehr wunderlich als wirksam, wie Mikroeuropa-Reporterin Rebecca Wahl herausgefunden hat.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein Plätzchen, dann 2 Stollen, dann 3 Makronen und zu guter Letzt die fette Weihnachtsgans. Diese besinnliche Zeit hat es doch wirklich in sich. Süß, heiß, fettig, deftig. Mit Schokoglasur und Zuckerstreuseln. Frittiert, gebraten und gebrannt. Keine Frage, lecker sind diese Sünden alle. Ganz unbemerkt schleichen sie sich auf unsere Hüften, diese bösen Kalorien. Keiner bekommt es mit. Ein Lebkuchen hier, ein Dominostein dort, zum Glühwein noch eine heiße Bratwurst und schon werden die Hosen enger und enger. Aber hat man denn eine Wahl, dieser Weihnachtsvöllerei zu entkommen? Anscheinend nicht. So sprießen pünktlich nach der genussreichen Feiertagszeit die Diätanzeigen aus dem Boden und führen uns nur noch mehr vor Augen, dass wir aufgegangen sind wie ein Hefeteig. Wie ein Ritter im glänzenden Sportanzug versprechen uns die abstrusesten Diäten die Rettung in der Not. Blitzdiät, so wären sie zum Hingucker in der Silvesternacht. Schlaf dich schlank ins neue Jahr. 10 Pfund in 5 Tagen, die neue Kartoffeldiät. 7 Tage Körnerkur. Da läuft einem doch glatt das Wasser im Munde zusammen. Wer es schön sein will, muss eben leiden. Oder etwa nicht? So tummeln sich unter die Dauerbrenner der Schlankheitsmythen immer öfters Angebote, die das Eldorado des Dünnseins versprechen. Ganz ohne was dafür zu tun. Was damit gemeint ist? Ganz einfach, man nehme 3-mal am Tag eines der Wundermittelchen ein und die Pfunde schmelzen wie warme Butter. Egal was man isst, auch Butter. Die einzigartigen Enzyme, der Artischocke, die erlesene Kräutermischung eines asiatischen Tees oder die besondere Zusammensetzung eines Duftwässerchens. Das sind laut der Werbung die revolutionären Lösungen gegen Hüftgold. Der heilige Gral der Schlankheitsindustrie. Aber seien wir doch mal ehrlich, wer wirklich glaubt, essen zu können, was man will und nur dank einem kleinen, höchst überteuerten Präparat abzunehmen, hat wohl an der falschen Stelle schon zu viel Gewicht verloren. Wen diese ganze Kalorienzählerei kalt lässt, kann sich ja zum Glück unter dicken Wollpullis verstecken. Wen allerdings sein Wohlstandsbäuchlein stört, muss wohl oder übel weniger essen oder mehr Sport treiben. Und zum Glück ist ja bald Silvester und man kann seine schlanken Neujahrsvorsätze gleich in die Tat umsetzen. Also gleich nach Heilige Drei Könige, Fasnacht und Ostern natürlich.
Das neue Jahr kann also kommen, egal ob mit etwas zu viel auf den Rippen oder nicht. Das war ein Beitrag zum Schmunzeln von Mikroeuropa-Reporterin Rebecca Wahl. Redaktion bei unserer heutigen Sendung hatte Ulrich Hägele, Technik wie immer Oliver Lichtwald und unsere nächste Sendung hört ihr am 26. Januar zum Thema Ethik und Moral. Jetzt gleich folgt im Uniradio das Uniforum und ihr könnt doch auch mal auf unserer Homepage vorbeischauen unter www.mikro-europa.de. Ich gehe jetzt, aber euch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß. Ich bin Felicitas Schneider.